sag ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt.
Ich weiß, was das heißt.
Boah, Willi, du bist so ein bösartiger Mensch heute. Jetzt kommt Folge 91.
Podcast BB.
Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung.
Husch, husch, her mit dem Schnelltest. Schlau wie Schittenhelm. Auf dem Böblinger Weg geht es raus aus dem Lockdown. Die ganze Welt schaut auf einen Apotheker aus Holzgerlingen und Dödel will wissen, was bei einem Kater hilft.
Jetzt wollte ich gerade noch mal ein Lied singen, aber ich habe gerade schon mal eins gesungen. Ich wollte gerade sagen, klingelingeling, klingelingeling, da kommt der Eiermann.
Boah, kann den Typen irgendeiner rausschmeißen? Irgendwie einfach. Ey, heute schmeiße ich ihn hier aus dem Fenster. Hallo da draußen, mir gegenüber sitzt der wunderbare Willi Wegner, der heute... echt, das ist so ein Depp. Unglaublich, unglaublich. Und ich kann nichts dafür.
Wie findest du meine Frisur eigentlich?
Oh, du bist so, du bist geleckt.
Ich war nämlich dran mit dem Langhaarschneider und habe mir eine Frisur gemacht. Gell? Du warst auch dran mit dem Langhaarschneider, aber eine Frisur ist es nicht geworden.
Doch?
Ja?
Ja?
Was ist das denn für eine Frisur?
Da gibt's viele berühmte. Ich habe Arjen Robben, Bruce Willis, ich. Wir tragen alle dieselbe Frisur.
Jetzt. Das stimmt.
Ja, so, also meine Haare sind weg. Du musst jetzt nochmal zu sagen, meine Haare sind weg und ich habe hier einen super Willi, der mir schon den ganzen Tag echt auf den Sack geht, damit, weil ich meine Haare abgehobelt habe. Ich war schlau, du sagst immer, man muss schlau sein. Ich habe das Friseurproblem einfach für mich mal geregelt, erledigt, Feierabend. Mhm. Mir ist es egal, liebe Friseure, tut mir leid für euch, aber macht auf oder lasst es bleiben. Mich erwischt er nicht mehr.
Ja, wird auch nicht mehr notwendig sein. Du hast jetzt auf jeden Fall sehr viel Gesicht zu waschen.
Ja, ja gut. Aber wenig Haarschopf zu föhnen.
Wenig Haare. Ja, wem geht's gerade nicht so, gell? Der sich da Gedanken macht über sein Haupthaar jetzt in diesen Tagen. Wann macht der Friseur wieder auf? Was mache ich damit? Wie komme ich durch die Zeit? Eine tolle Lösung, sehr pragmatisch.
Ja, es ist eine einfache Lösung. Großes Problem, einfache Lösung, erledigt, fertig.
Großes Problem, einfache Lösung, erledigt und fertig. Das ist doch jetzt das auch, worüber wir gleich mit dem Dr. Björn Schittenhelm sprechen, oder?
Ja, genau.
Fieses Riesenproblem nennt sich natürlich, ich will es ja gar nicht sagen, wissen wir ja, der Virus.
Ja? So, ja.
Einfache Lösung. Ja, das würde uns gleich erzählen.
Aber macht Sinn.
Und das große Ziel, endlich mal wieder zusammen lostigern, ein Bierchen trinken, ein bisschen ins Kino.
Oh, so ein gemeinsames Fest auf der Terrasse. Am Wochenende so schönes Wetter. Da hätten wir eigentlich euch auch schon wieder mit Freunden auf der Terrasse sitzen können.
Ins Kino übrigens wäre mir Bruce Willis jetzt gerade eingefallen.
Ja, hatte ich vorhin schon genannt, ja. Ja, oder es auch Teddy Savalas sagen können.
Kocek.
Ja, so
zum Beispiel. Der Mann mit dem Lolli und der Zigarette.
Genau, ja, und das ist alles. Ja, das sind die coolen Typen, tragen Glatze. Trau dich doch auch, bei dir war es doch auch Zeit. Was kämpfst du denn um das letzte bisschen Rest auf deinem Kopf eigentlich so rum?
Ja, also eine Frisur habe ich auch nicht, das muss ich gleich dazu geben.
Ja, du kämpfst da mit ein paar Stoppeln und warum?
Warum? Also ich weiß nicht, diese radikale Lösung, ich habe da so ein paar Bobbel auf dem Kopf, die will ich nicht, dass man die sieht.
Was das gefällt mir nicht. Mach du doch auch, halt. Dann laufen wir rum wie Right Side Fred.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also, dann machen wir uns blau an, dann sind wir die Blue Man Group.
Nein, das kannst du schön alleine machen. Ja,
das können wir doch super jetzt tun.
Ich glaube, es gibt ganz viele, die das gerade gerne würden. So aussehen wie du. Das Hauptteil ist weg.
Genau, das war der Grund.
Na komm, lass mir das Gefasel, oder? Sollen wir nicht jemand fragen, der wirklich schlau ist, was zu sagen hat?
Ja, diese Woche kurzes Vorgeblubber, weil es ist wirklich interessant, was jetzt kommt.
Absolut.
Zu unserem
Mensch der Woche.
Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
Ich bin württembergische Bierprinzessin.
Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln.
Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel.
Hallo, ja.
So, lieber Willi, es ist schön hier, gell? Wir sind beim Dr. Björn Schittenhelm. Hallo, Björn.
Servus, hallo, grüß euch.
Aber hier ist es schön, ne?
Ja, wir haben endlich mal wieder so einen wunderbaren Noppenschaumraum, wie bei uns zu Hause eigentlich.
Ja, aber schöner noch.
Ja, mit so einem Teppich.
Teppich auf dem Boden, richtig, und Tischchen, und von der Decke hängt was, und das ist Noppidi.
Mhm. Und so ein Greenscreen kann man damit machen, gell? So eine grüne Wand ist hinter dir.
Genau.
Was ist das hier? Warum hast du sowas? Du bist doch Apotheker.
Ja, aber ich bin ja der digitale Apotheker schlechthin. Und wir haben vor ein, zwei Jahren haben wir angefangen, kleine YouTube-Videos zu drehen. Und gemeinsam mit diversen anderen Kollegen haben wir einen YouTube-Channel, der heißt Gerne Gesund. Mhm. Und da haben wir quasi 40.000 Follower, aber so im Moment haben wir keine Zeit dafür. Aber das war mal so ursprünglich der Plan. Und deswegen habe ich diese Infrastruktur hier. Do it yourself, wie man so schön sagt.
Und was kam auf dem Channel oder kommt? Und gibt's den noch? Und
den Channel gibt's noch. In der Tat sind wir gerade relativ inaktiv, aber wir haben quasi immer auch so über die Themen der Woche wie ihr gequatscht, wenn irgendwie neue Medikamente oder eben neue Dinge waren. Oder eben ich war der Diabetes-Experte, weil ich eben Diabetologe bin, so ein bisschen. Das ist so mein Steckenpferd in meinem Fachgebiet. Und wenn dann eben auch Fragen kamen oder eben neue Medikamente oder neue Dinge durch neue Sau durchs Dorf getrieben wurde, dann durfte ich quasi dazu erzählen. Haben immer so kleine Videos gemacht, so 5 bis 6 Minuten. Und dann hatte quasi jeder so einen Tag in der Woche, wo sein Filmchen kam. Also ein Film die Woche wurde produziert circa.
Das ist witzig, du sagst, du bist der digitale Apotheker, bist du ja gar nicht. Du hast ja, wie viele Apotheken hast denn du?
Ich habe 3 stationäre Apotheken.
So, der digitale, 3 stationäre Apotheker, ne?
Aber natürlich, mein Baby ist mein Webshop, ist quasi unsere digitale, ich sage immer unsere digitale Filiale, und die betreibe ich auch gleichwertig. Die wird quasi genau mit sehr viel Herzblut und Know-how in den letzten 5 Jahren aufgebaut, und deswegen darf ich mich gerne als digitaler Apotheker nennen.
Ich habe mich da vorhin rumgetrieben, ich habe sofort Excelsior gefunden.
Excelsior?
Ja, Excelsior, wie Excalibur, die ja. Popo-Salbe.
Hast du die früher auch schon an Popo geschmiert gekriegt? Oder? Kannst du dich daran erinnern?
Nein, keine Ahnung, aber tatsächlich.
Ich zum ins Gesicht.
Also, kann man auch machen.
Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber eine gewisse Wohlfühlhygiene ist doch wunderbar.
Ja,
aber
man kann ja ein Gesicht, also wirkt auch super gut gegen Pickel. Also unsere Teenies, wenn man die Pickelakne kriegt, dagegen funktioniert die auch gut. Aber
wollten wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, das Thema. Aber lieber Björn, wenn wir schon mal dabei sind, demnächst gehe ich wieder um so ein paar Tage Radfahren. Hilft die da?
Nee, also quasi, weil die trocknet eher aus. Du meinst jetzt, okay. Dann kriegst also du
einen Popo vom... Nicht so ein Hirschteig.
Nee, genau. Nicht. Nee. Also die ist quasi eher dafür da, die wunden Babypopos, wenn die quasi in der Windel liegen, quasi in den roten Arsch kriegen. Und wenn das dagegen hilft, wunderbar. Okay. Und hier in der Region ist das eigentlich Land auf Land ab bekannt. Es gibt, glaube ich, keine Hebamme hier in der Region, die nicht benutzt oder empfiehlt, auch die Kinderärzte. Wie gesagt, die hat mein Urgroßvater damals entwickelt. Und die ist halt, hat den Vorteil, da ist sehr viel Zink drin, das wirkt desinfizierend. Deswegen gibt es dann eben nicht diese Windeldermatitis. Aber da ist eben sehr viel Rückfettendes drin, dass der Popo nicht austrocknet. Und das gibt es sonst in dieser Kombination sonst nirgends.
Okay. Du sagst Urgroßvater, Apothekerfamilie?
Apothekerfamilie, ja, kommt. Richtig.
Das heißt, du hast mit den Schittenhelms der Leichtathletikfamilie aus Holzgering jetzt nichts zu tun?
Doch, definitiv. Das ist die Mama.
Ach, das ist die Mama,
war die Apothekerin und schnelle Mama. Also wie gesagt, sie war ja auch schon Apothekerin, und aus immer die weibliche Seite hat die Apothekendynastie vererbt. Wir sind ja seit 1648 durchgängig Apotheker in der Familie.
Das ist aber, liegt es auch in der Familie, dass ihr immer so mehrere Sachen auf einmal könnt?
Ja, ich glaube schon. Multitasking liegt in der Wiege. Also die Mutter ist da genauso. Wie gesagt, Schnelltestzentrum, schnelle Mutter, das hat schon der Landrat bewogen zu sagen, das passt, das Thema. Insofern, wir sind, glaube ich, schon schnell unterwegs.
Das ist doch genau das Stichwort, weil wir können über ganz viel sprechen, Excelsior Ade, sage ich jetzt mal, auf Wiederhören. Jetzt im Moment bist du irgendwie überall am Start. Markus Lanz, da war es jetzt nicht, aber da war der Landrat und hat dann den Björn Schittenhelm noch extra erwähnt, dann Spiegel und weiß die Geier, alle reißen sich drum und jetzt kommst du gar nicht zu deinem YouTube-Channel mehr.
Nee, den haben wir begraben gerade im Moment, aber das haben wir schon davor gemacht. Nee, gerade schon eine spannende Zeit, gestern Abend noch Bild-Interview, da merkt man, wie Qualitätsjournalismus funktioniert. Und dementsprechend, Stern war auch da, kommt die Woche noch eine große Stern-Reportage über die Strategie, die wir hier im Landkreis Böbling machen. Da können wir schon ein bisschen stolz sein.
Wie funktioniert denn dieser Qualitätsjournalismus? Würde mich gerade interessieren, das so einschlägig.
So als Einstieg in den Qualitätsjournalismus.
So wir als Amateure.
Ja, genau.
Also
ich glaube, es ist schon so, es geht dann schon Richtung Geskripte, dass man dann schon ein bisschen gebrieft wird, so in welche Richtung das Thema gehen soll. War jetzt bei mir gestern echt harmlos insofern, aber es ist halt schon dieses klassische Feuerwerk einfach von einzelnen Dingen, die dann rausgefeuert werden und dieses Bashen so draufhauen. Es ist nicht so mein Stil. Also das Spiegel-Interview war definitiv für mich attraktiver oder hat mir Spaß gemacht, wenn man einfach Hintergrund liefern darf.
Lieber Björn, ich würde sagen, steigen wir mal ein zu dem Punkt, der dich zum berühmtesten Apotheker Deutschlands macht, zurzeit zumindest, mit deiner Schnelltest-Idee. Die hast du angefangen, vorangetrieben, umgesetzt dann noch vor Weihnachten, erinnere ich mich dann auch noch dran, da hat man schon unterhalten mit einem ersten Schnelltestzentrum. Wie kommst du denn auf die Idee?
Ja, also ich habe mich mit dem Thema Schnelltest, wie gesagt, die ganze Pandemie ist ja eigentlich für mich Ausnahmesituation. Wir haben ja vor einem Jahr eigentlich quasi, hat sich von heute auf morgen und so alles unser Leben für uns alle auf den Kopf gestellt, aber auch für mich als Unternehmer und Apotheker. In der ersten Welle waren wir gefordert, was das Desinfektionsmittel angeht. Und wie gesagt, wir haben dann von heute auf morgen, bevor andere reagiert haben, da waren wir auch schon schneller. Wir hatten uns noch eine Zulassung geholt und haben angefangen, Desinfektionsmittel zu produzieren für die Kassenärztliche Vereinigung und so weiter. Inzwischen über 50.000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt. Das war Welle 1. Und da war ich quasi dann schon so mitten in der Pandemie drin. Und dann war die Welle durch. Dann habe ich gedacht, ja, was kommt denn jetzt? Gucken wir mal nach der nächsten Welle, die man surfen kann. Oder was wird denn der nächste heiße Scheiß, der gefragt wird? Und da bin ich relativ schnell auf dieses Thema Testen gekommen, was damals ja schon klar war, wo wir PCR-Tests gemacht haben. Man wusste, die Pandemie kann man zwar nicht wegtesten, aber man kann sie zumindest in Schach halten mit der Testerei. Die PCR-Tests als Goldstandard sind natürlich super gut, aber sie haben einen riesen Nachteil, sind zu langsam und zu aufwendig. Und deswegen kamen schon Anfang letzten Jahres im März, April in den asiatischen Ländern die ersten Schnelltests auf den Markt. Da bin ich schon hellhörig geworden, habe das Thema verfolgt. Deutschland hat es ein bisschen gebraucht, bis die hier auf den Markt kamen. September, Oktober hat es erst gedauert, bis die ersten auf dem Markt waren. Und da bin ich dann auf das Thema abgefahren, habe mich intensiv eingelesen in die Materie, versucht zu gucken, welche Tests sind gut, welche sind schlecht. Wir hatten noch das Problem des Arztvorbehaltes und quasi die Politik ist immer so dem Fortschritt etwas immer hinterher und das ist leider Gottes immer noch so.
Ja, aber dann und kritische Stimmen gibt es ja auch immer, die sagen, die Schnelltests, die sind nicht zuverlässig.
Richtig.
Bis hin zu irgendwelchen FPÖ-Jöckels, die sagen, reagiert auch auf Cola.
Ganz genau. Gut, also ich glaube, über FPÖ, AfD, was auch immer in diesem, sagen wir, Aluhut-Fraktion, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn ich einen Schnelltest Cola draufkippe, das macht einfach keinen Sinn. Es ist wie wenn ich in ein Auto Cola reinkippe und mich dann wundere, dass das Auto nicht mehr fährt.
Darf ich zur Verständnis vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen? Dieses PCR-Ding ist doch das, wo man getestet wird und dann weiß man lange nichts. Und dann kriegt man eine Information, was heißt das PCR?
PCR heißt Polymerase Kettenreaktion auf Englisch, PCR, also Polymerase Chain Reaction, da kommt das Wort her. Ja. Letztendlich ist es ein Nachweis quasi, der auf Erbgutmaterial des Virus basiert. Und der hat einen hohen Vorteil, er ist extrem genau, sehr sensibel. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Rachenbereich, Mundbereich, Nasenbereich so ein bisschen Virusschnipsel von der DNA, also ich sage das immer so ein bisschen, das ist wie die Tatortsuche quasi, wenn der DNA-Spuren sammelt. Mhm. Das gleiche Prinzip steckt da dahinter. Mhm. Wenn ich die finde, dann sagt man, okay, da muss der Virus gewesen sein, ergo der muss infektiös sein. Mhm. Das ist quasi so, ich sag mal, Fort Knox-Variante der Analyse. Mhm. Hat einen großen Nachteil in meinen Augen, dass wir auch sehr viele Menschen erwischen, die keinen aktiven Virus mehr in sich haben. Und das ist in der Tat auch die Kritik, den sich leider niemand so wirklich gestellt hat. Der PCR-Test hat eben auch die Limitierung, dass man sagen müssen, wir testen auch Menschen positiv, die vermutlich gar nicht mehr infektiös sind. Mhm. Weil sie einfach quasi so wenig Virusmaterial ist und der Test so genau ist, dass wir da eben alle erwischen.
Das heißt, die sind krank, die können aber niemand anstecken.
Die müssen nicht mal krank sein, sondern die haben nur auf ihrer Oberfläche noch Viruspartikel. Mhm. Es kann durchaus sein, der Immunsystem war so gut, dass es das Virus nicht, weil wie gesagt, der PCR-Test, der detektiert nicht nur einen aktiven Virus, sondern es reicht, wenn da noch Leichenstücke von dem Virus da sind, dass der Test positiv wird. Mhm. Das ist sicher sinnvoll in Bereichen wie Kliniken, also ja, ich sag mal High-Risk-Bereiche, Fort Knox-Bereiche, wo wir wirklich den Virus komplett fernhalten wollen. Mhm. In der Klinik macht es absolut Sinn, solche Tests einzusetzen, sind deswegen auch nach wie vor Goldstandard. Ich will die nicht schlecht machen, wir werden den brauchen. Mhm. Aber quasi jetzt, wenn wir in das Thema gehen, dass wir in die Flächentestung gehen, in die Massentestung gehen, wo wir also wirklich Screening-Methoden machen wollen, da geht es ja wirklich darum zu unterscheiden, sind die Menschen infektiös oder sind sie nicht infektiös. Mhm. Und das ist eben diese Limitierung des Schnelltest, wo eben ursprünglich diese Kritik geäußert wurde, dass der zu ungenau ist. Ich würde sagen, nein, der ist nicht zu ungenau, der ist genau richtig. Mein Professor hat immer gesagt, wer misst, misst, misst. Ich muss natürlich wissen, was ich mit einem Test erreichen möchte. Wenn ich natürlich eine 100%ige, diese Zero, diese No-Covid-Strategie fahren will, dann müsste ich eigentlich flächendeckend alle mit PCRs testen. Mhm. Dann ist aber vermutlich halb Deutschland in Quarantäne.
Testen und nach Hause schicken und erstmal einsperren, zwei Tage, bis man weiß, was los ist.
Richtig, das ist ja der zweite Nachteil beim PCR, das ist ein Labortest, der braucht mindestens einen Tag. In der Pandemie hat es eher aufgrund der Überlastung der Labore da zum Teil dazu geführt, dass es 2, 3, 4, 5 Tage braucht, bis dann die Übermittlung. Thema nicht digitalisiertes Gesundheitswesen, wo wir einfach auch noch ein paar Baustellen haben. Und das ist halt einfach der Riesenunterschied beim Schnelltest. 15 Minuten habe ich das Ergebnis und weiß, okay, ich bin nicht positiv. Heißt nicht umgekehrt, dass ich nicht PCR-negativ bin. Das ist wichtig und das war auch immer diese Kritik an diesen Tests. Aber ich kann garantieren, dass derjenige, der dann Schnelltest negativ ist, ist kein Superspreader. Und die sind das Problem. Wir wissen, dass inzwischen die meisten Infektionen auf die hochinfektiösen Patienten zurückzuführen sind. Und die erwischen wir 100%
mit. Also und jetzt ganz, ganz banal und einfach gefragt, wenn ich mich jetzt da testen lasse mit so einem Schnelltest und dann bin ich positiv, dann... Was ist dann?
Dann bist du auch definitiv angesteckt und infektiös. Dann hast du die Erkrankung. Weil, wie gesagt, der Schnelltest, der wirkt quasi, da muss ein aktiver Virus, da wird auf den aktiven Virus getestet.
Und dann gehe ich nach Hause und
genau, dann schicken wir dich in Quarantäne. Wir machen dann zur Absicherung nochmal einen PCR-Test, weil eben diese Schnelltests haben eine Limitierung. Die können einfach auch kreuzreagieren auf andere Viren. Deswegen gibt es auch hin und wieder falsch positive Ergebnisse. Ganz selten, wie gesagt, wir hatten noch keinen einzigen. Bei unserem Test, den wir einsetzen, weil der einfach extrem gut ist. Wir haben aber immer wieder den Fall, jetzt wir testen ja auch in den Pflegeheimen hier im Landkreis und da haben wir immer wieder mal falsch positive Ergebnisse, weil eben nicht jeder Test ist gut. Und da wurde halt eben zum Teil dann auch krampfhaft in der Pandemie panisch alles aufgekauft an Tests, was gab, ohne dass da der wissenschaftliche Background da war. Wie gesagt, ich habe mich Monate mit den Tests beschäftigt und wir stellen jetzt leider fest, dass im Markt auch sehr viel, wie bei den Masken auch, da haben wir das gleiche Thema ja, nicht jede Maske war gut und jetzt haben wir das gleiche Problem, nicht jeder Schnelltest ist gut.
Ja und jetzt andersrum, jetzt bin ich negativ getestet. Was kann ich dann machen?
Genau, dann kann ich dir sagen, du bist im Moment sehr wahrscheinlich nicht infektiös. Das heißt, du kannst jetzt nicht alles über Bord werfen, Party machen und Maske ab und holla, holla die Waldfee, sondern ich sage dir, das ist eine Momentaufnahme. Das sorgt nicht dafür, dass du jetzt alles über Bord werfen kannst, aber wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du nicht ansteckend bist. Das Problem ist aber, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Es kann ja sein, du hast dich jetzt in dem Moment angesteckt oder einen halben Tag vorher. Der Virus braucht ja eben, wir nennen das die Anlaufphase, der braucht so 2, 3, 4, 5 Tage, bis er dich ansteckt. Und wenn wir dich also quasi heute testen, kann es durchaus sein, wir machen morgen einen Test mit dir und dann bist du positiv.
Also ich könnte zum Beispiel gestern Abend mich vielleicht schon angesteckt haben.
Richtig, und der Test ist erstmal negativ. Okay. Und das ist beim PCR der Vorteil, weil der schon auf diese geringe Anzahl wirkt, wäre der genauer. Deswegen gibt es viel häufig diesen Fall, dass eben ein PCR positiv ist und ein Schnelltest negativ.
Das heißt aber mit dem Schnelltest, du hast mir selber schon mal so einen Stab in die Nase gesteckt, ist dann, wenn der negativ ist, habe ich die Sicherheit für die nächsten Stunden, kann ich mit Freunden essen gehen zum Beispiel oder könnte ins Kino gehen, mir einen Film anschauen.
Richtig.
Oder könnte irgendwo einkaufen gehen.
Das ist die Hypothese oder das ist die These zu sagen, wenn wir uns alle regelmäßig schnell testen in dem Moment und deswegen gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen. Man sagt 24 bis 48 Stunden, sagt man in dem Zeitfenster, ist man nicht infektiös. Das Problem ist diese Virusanflutung, also die Viruslast im Körper, die geht irgendwann exponentiell nach oben. Und das ist halt immer die Frage, wann erwische ich den Schnelltest, wann mache ich den in dieser Kurve? Es kann also quasi sein, und je kürzer nach dem Test, desto wahrscheinlich ist, dass ich nicht infektiös bin. Und je länger ich die Zeit vergehen lasse nach dem Test, umso wahrscheinlicher kann es sein, hätte ich mich infiziert, dass ich eben dann doch infektiös bin.
Aber es hieß ja im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt darüber diskutiere, dass ich die Schulen öffne. Genau. Wenn ich jetzt einen einfachen Test hätte, vielleicht nicht gerade der Nasendinger, sondern vielleicht irgendwas Angenehmeres, der einfacher zu handeln wäre, dann könnte ich jedem Schüler, Schüler irgend so ein Ding in den Mund stecken, wüsste Viertelstunde später, du kannst in die Schule und da sind und du gehst besser nach Hause und deine Eltern rufst an, die gehen auch alle nach Hause in Quarantäne, müssen sich mal testen lassen und der Rest kann ganz normal Unterricht stattfinden lassen, ohne Masken, pipapo.
Genau. Wie gesagt, das Thema ohne Masken, wir sagen immer, dass der Schnelltest ist das Netz mit dem doppelten Boden. Also wir gehen auch ganz klar davon aus, wir sollten nicht die Maßnahmen über Bord werfen. Weil es ist einfach nur eine weiterer Baustein in der Pandemie. Ja. Also ich würde nicht dazu gehen, die Maskenpflicht abzunehmen, weil wir haben ja falsche Werte. Ja. Aber diese Superspreader, die das Problem sind, die ziehen wir raus. Und ja, in den Schülern ist es genau das. Wie gesagt, ich habe gestern oder wie gesagt, am Mittwoch letzte Woche war der Testgipfel vom Land Baden-Württemberg, wo ich eingeladen war, zusammen mit Lisa Federle als externe externe Experten zu dem Thema aus der Praxis berichten durften. Und da war eben der Minister aus Österreich da, das österreichische Drei-Stufen-Modell vorgestellt. Und da mussten wir alle mit den Ohren schlackern. Da sind die ganz anders aufgestellt. Die haben nämlich genau das. Und es ist so, jeder Schüler, bevor er morgens in die Schule geht, macht einen Schnelltest. Die machen einen sogenannten Lutschtest. Mhm. Die lutschen wie so ein Lolli. Dann schieben die das in so ein Ding rein, klappen das zu und dann können die 15 Minuten warten und sehen, ob sie positiv oder negativ sind.
Warum machen wir das nicht? Also dieses Stäbchen in der Nase ist ja fürchterlich.
Genau. Richtig. Das ist die alte Methode. Das Test 1 war dieser nasopharyngeale Abstrich, das heißt dieser tiefe Nasenrachenabstrich, der eben fürchterlich und nicht toleriert wird auf die Dauer. Jetzt haben wir die glückliche Lage, dass in Deutschland schon die zweite Generation da sind, die sogenannte Nasenpopler-Test. Da muss ich das Stäbchen eben nur noch im vorderen Nasen, wir nennen das im Anterior-Bereich, also in dem vorderen, also Küche, wie wenn ich mir den Finger in die Nase stecke und den Popel rauspopel. Und diese Tests zeigen ganz klar, die Studien jetzt wurde auch eben am Mittwoch eben bei der Landeskonferenz vorgestellt von allen Experten, RKI und so weiter, gibt es klare Studien eben von der Charité Berlin zusammen mit der Uniklinik in Heidelberg, zeigen, dass es fast keinen minimalen Unterschied nur gibt zwischen dem Profi-Abstrich für den Schnelltest und den selbstgemachten Laientest. Und deswegen, ja, das ist genau das, was ich eben der Politik ein bisschen vorwürfe und deswegen sehr stolz bin auf den Landkreis Böblingen, der diesen Weg vorangeht. Das haben wir komplett verpennt. Wir haben und alle Politik hat sich letztes Jahr auf die Impfzentren fokussiert. Jeder hat sich auf die Impfung verlassen, was ja auch richtig ist. Die Impfung ist das Ende der Pandemie. Ohne Impfung kommen wir aus dem Thema nicht raus. Aber jetzt haben wir eine tolle Infrastruktur, was Impfzentren angeht, nur wir haben keinen Impfstoff. Bei den Schnelltests ist umgekehrt. Das Land ist voll mit Schnelltests, aber wir haben keine Infrastruktur, um diese Tests systematisch durchzuführen, um die Menschen zu schulen. Das ist wie bei allem. Ich kann jetzt nicht irgendwie hingehen in einen Supermarkt, ich kaufe mir so einen Test. Das muss man einfach mal gezeigt bekommen. Deswegen denken wir, glaube ich, wir müssen da über das Thema Schulung gehen. Wir müssen es den Lehrern beibringen, den Kindern beibringen. Wir müssen es uns selber beibringen. Und da wären wir prädestiniert dazu, natürlich als Apotheken, niederschwellig, aber auch Ärzte, wenn diese Tests auf den Markt kommen und wir dann regelmäßig uns einfach testen können.
Aber es ist doch eigentlich der Wahnsinn. Du hast ja einen Krisenstab in der Bundesregierung, in der Landesregierung mit Experten aus allen möglichen Bereichen. Und am Ende hast du dann eine Ärztin aus Tübingen und einen Apotheker aus Holzgerling und die sagen, das ist schön und gut, was ihr da macht, aber wenn ihr jetzt erstmal was in den Griff kriegen wollt, dann macht mal das, was wir machen.
Genau.
Das ist ein Armutszeugnis.
Ja, aber ich glaube, ist es nicht immer so ein bisschen das Problem, dass die Experten halt irgendwie in ihrem Elfenbeinturm sitzen und einfach zu wenig bei der Praxis sind?
Also vielleicht sollten sie auch einfach so ein paar Schwaben dazu lassen. Ich meine, die Tüftler kommen halt von hier und dann genau. Seht's doch mal ein da in der großen Berlin oder sonst wo. Du brauchst Schwaben.
Ich dachte genau das Gleiche. Weißt, da kommt jetzt so ein Apotheker aus Holzgerlingen und erklärt der Politik, wie es funktioniert. Was ist denn dieser Weg eigentlich, dieser große Unterschied? Oder andersrum, warum kommen diese großen Magazine und führen dieses Interview jetzt mit einem, der diese Tests nicht entwickelt hat, sondern einfach nur darüber nachdenkt, wie man sie verbreiten
kann. Genau, weil am Ende des Tages ist es ja immer, es ist ein Konzept. Also wie gesagt, die Lisa Federle mit dem Tübinger Weg, muss man fairerweise sagen, ist ja die Wegbereiter. Sie als Ärztin ist früher an die Tests gekommen wie ich. Das war mein Nachteil, deswegen waren wir 4 Wochen langsamer. Und quasi ihr Weg ist halt, Frau Federle ist, glaube ich, nochmal 2-mal aktiver wie ich. Die macht halt noch mehr machen. Also sprich, hinstellen auf dem Marktplatz, Stand aufmachen und Vollgas. Und ich habe mir halt gesagt, okay, ich habe schon versucht, ein bisschen in die Zukunft zu gucken und gesagt, okay, wenn daraus aus diesem kleinen Pilotprojekt jetzt mal eine flächendeckende Testung wird, dann brauchen wir eine andere Struktur dahinter. Sprich, ich habe gesagt, okay, ich will da einen gescheiten Raum haben, ich will eine Struktur haben und vor allem, ich brauche eine digitale Lösung. Wie gesagt, digitaler Apotheker. Ich gucke mir immer jeden Prozess, den ich neu erfinde, immer erstmal an und sage, okay, wie kann ich das digital machen? Und dann überlege ich mir, wie der Prozess funktioniert. Also ich mache das nicht so wie die anderen, die ihren analogen Prozess zu versuchen zu digitalisieren, weil dann hat man ja quasi, dann hat man einen scheiß digitalen Prozess, wenn man einen Prozess quasi, einen analogen Prozess digitalisiert. Und ich versuche das andersrum zu denken und habe mir, wie gesagt, Softwarefirmen angeschaut, die mit mir das zusammen entwickeln wollen. Wir haben eben diesen, das ist glaube ich das Böblinger Modell, was uns eben von Tübingen unterscheidet, diese stationären Testzentren, dieses Online-Buchungsportal, die Datenübermittlung des Ergebnisses auf digitalem Weg per App, datensicher konform, ohne dass ich quasi lang anstehen muss, ohne dass ich eine Verweilzeit im Testzentrum habe. Und das war so mein Plan. Und das, glaube ich, der ist aufgegangen. Weil nur so sind wir überhaupt in der Lage, diese Massentestungen jetzt zu bewältigen.
Alleine hast du es nicht gemacht, ne? Bitte? Du hast doch so ein paar Mitstreiter,
ja, genau.
Direkt aus Holzgerlingen, oder?
Also wir haben, wie gesagt, in Holzgerlingen, die Idee kommt schon von uns. Wie gesagt, ich habe eine fantastische Mitarbeiterin, die Frau Dr. Luderer, die hat sich das ganze Labor-Know-how überlegt. Also sprich, wir handeln da ja zum Teil mit 34, 38 Tests, die dann parallel laufen. Dann ticken da Uhren und so weiter. Also es ist wirklich, das ist wirklich Tüftlertum sozusagen. Und ich habe mich so ein bisschen um den Software-Teil gekümmert. Aber dann war klar, eben der Landrat zur Eröffnung schon vor Weihnachten hat mir den Auftrag gegeben, eben, klasse, genau das ist das, was wir brauchen. Der hat das frühzeitig erkannt. Schnelltests sind ein Baustein in der Pandemie. Hat mich dann beauftragt zu sagen, Herr Schindler, machen Sie mir mal nochmal 4, 5 flächendeckend im Landkreis, dass nicht jeder eben von Weissach oder quasi aus dem Golf von Bonndorf nach Holzgerlingen fahren muss für einen Schnelltest. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, können wir machen, aber ich schaffe das natürlich nicht. Ich kann mich nicht 5 teilen, aber ich kann mal mich rumfragen. Dann habe ich, wie gesagt, bin vernetzt natürlich im Apothekerbereich, habe ich eben verschiedenste Kollegen angerufen. Den ersten, den ich angerufen habe, war den Dr. Vetter der Berner Apotheke in Herrenberg, der hat sofort Feuer und Flamme, der war am gleichen Abend noch bei mir im Testzentrum vor Ort, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das will ich haben. Und habe ihm quasi das Know-how vermittelt und der hat quasi nach unserem Prozess dann das erste gemacht. Dann habe ich meinen ehemaligen Pharmaziepraktikant, der bei mir gelernt hat, der Herr Hult von der Paracelsus Apotheke in Böbling, habe ich angerufen und gesagt, hier, das ist genau dein Ding, der ist auch sehr digital. Der hat auch sofort Feuer und Flamme da, zumal der Herr Belz, der OB Belz von Böbling, der ist auch richtiger Fan der Schnelltests, der ist da ja noch weiter vorgeprescht, der hat ja seinen Mitarbeitern quasi, bevor der Kreis Gratistests angeboten hat, gab es in Böblingen für die Erzieher schon Gratistests, muss man fairerweise sagen, der hat auch das richtige Mindset gehabt. Und dann ging es halt weiter, okay, Frau Herrmann, Bräuninger Land Apotheken, bei Böbling und Sindelfingen wissen wir ja, also ein Testzentrum für beide ist ein No-Go.
Nee.
Das geht gar nicht, habe ich mir sagen lassen. Also gut, haben wir in Sindelfingen auch noch eins gemacht, am Bräuninger Land und natürlich eben den Nordkreis in Leonberg habe ich eine liebe Kollegin, die Frau Sachs, die quasi dort ein 5. Testzentrum haben. Das ist quasi die Strategie oder die 5 Testzentren vom Landkreis Böbling.
Und wenn ich jetzt so logisch überlege, brauche ich doch, damit dieses System funktioniert, Angebot, also das heißt Orte, wo ich mich testen lassen kann, ein Zugang, also ein System, wo ich schlau und einfach reinkomme. Ich brauche Tests und ich brauche die Bereitschaft der Bevölkerung und dann flutscht's und dann haben wir die Sache durchgestanden.
Genau. Mhm. Prinzipiell war das Problem natürlich, was wir jetzt gesehen haben, das Angebot ist gut, niederschwellig, aber es ist natürlich trotzdem immer noch ein Aufwand, sich testen zu lassen. Ich brauche also schon eine gewisse Motivation. Und das Problem in der Pandemie ist, es reichen ja ein paar wenige, die uns durchs Nest gehen, die sich nicht an die Regeln halten, die uns das Thema wieder verbreiten. Das heißt, wir müssen das so niederschwellig wie möglich anbieten. Deswegen bin ich auch inzwischen ein Fan, trotz als Testzentrumsbetreiber müsste man ja sagen, man muss strikt gegen die Laientests sein, weil dann hat er ja kein Geschäft mehr. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir betreiben diese Testzentren, da steckt jetzt so viel Herzblut drin. Der Hauptgrund, wenn mich immer fragen, warum machst du das alles, ist, dass ich endlich mal wieder in Urlaub fahren kann, ganz ehrlich. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir die Pandemie in den Griff kriegen. Also geben wir deswegen Vollgas. Deswegen brauchen wir viele Bausteine. Wir brauchen die Testzentren mit Profitests, einfach eben, wenn ich eine höhere Sicherheit habe, beziehungsweise ich brauche auch manchmal ein Zertifikat, so ist es in Österreich zum Beispiel, wenn ich einen Friseur will zum Österreich, brauche ich einen Attest. Sprich, ich kann mich nicht selber testen. Also das ist bei denen klar geregelt, wenn du da und da hin willst, ins Kino und so weiter, dann reicht der Eigentest nicht. Wenn man einfach sagt, du könntest ja schwindeln, sprich da reinmogeln, dann muss dann quasi eine Teststrategie. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil der Eigentestung. Wir reden ja immer noch von einer meldepflichtigen Erkrankung, damit der Staat nicht den Überblick verliert. Ja, wie ist denn das Infektionsgeschehen? Und wir als Apotheker sind genauso wie die Ärzte natürlich meldepflichtig. Das heißt, jede Infektion, die wir feststellen, melden wir. Aus jeder Infektion machen wir einen PCR, den wir bestätigen, dass wir einfach safe sind. Und das ist definitiv, glaube ich, der Unterschied. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Baustein oder letztendlich zeigt sich ja jetzt das Medieninteresse daran, dass die Leute kapieren, es ist ein Weg aus der Pandemie rauszukommen.
Ja, aber eigentlich ist auch der Wahnsinn, gell? Wenn du jetzt damit vorstellig geworden bist, vor 2 Monaten hier im Landkreis mit Schnelltests und wahrscheinlich die Gespräche vorher noch viel länger gedauert.
Genau.
Und dann vor 2 Monaten war klar, vor Weihnachten gibt's das hier im Landkreis Böbling und in Tübingen haben sie auch schon angefangen. Und woanders schaut man sich's an oder schaut man erstmal gar nicht hin, weil sie sowieso wahrscheinlich oft denken, da in Baden-Württemberg, die Hinterwäldler, sonst irgendetwas. Die ersten Reaktionen, die ich auch im Netz gelesen habe, war, ist ja schön, dass es in Böblingen passiert, in so unserer Metropolen, Berlin, geht sowas gar nicht. Ja? Und jetzt kommen sie so langsam auf den Trichter und sagen sie, Mensch, die sind gar nicht so doof. Das kann einen doch wahnsinnig machen, oder?
Es kann einen eher wahnsinnig stolz machen, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist so ein Grundtenor, den man haben sollte, wenn man Unternehmer ist oder wenn man Visionär ist, wenn man sagt, ich Dinge bewegen möchte. Ich glaube, dann darf man sich nicht davon abstrecken lassen von Leuten drumherum, die ihm sagen, das funktioniert eh nicht oder geht eh nicht. Also das war aber eh schon mein Credo bei allem, was ich getan habe. Also wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann motiviert mich das eher, das noch mehr zu tun. Weil wie gesagt, sonst drehen wir ja immer noch vermutlich in der Höhle vorm Feuer sitzen, wenn es nicht Menschen geben würde, die sagen, würde, das geht irgendwie einfacher oder besser. Also ich glaube, das ist schon unser schwäbisches Tüftler-DNA-Gen, die einfach sagt, probieren die Dinge einfach, wir machen die Dinge mal anders wie andere, um sie zu verbessern. Ich glaube, das ist schon in unserer DNA drin. Deswegen freut es mich auch, dass das Schwabenland jetzt gerade hier in aller Munde ist.
Das heißt, besser ist es, jeder geht rum und lässt sich testen.
Bestimmt ist das besser. Aber ich möchte noch bitte dieses schwäbische Tüftlerhirn gerne benutzen, um einen kleinen Denkfehler bei mir auszuschalten bei der ganzen Geschichte. Jetzt relativ aktuell heute Morgen, also wir haben jetzt Anfang Februar, heute Morgen gab es eine sehr interessante Diskussion, und die lief dann auch irgendwann mal im Radio. Und da ging es darum, dass man diese Quarantäne und diese Kontaktregeln und so weiter nicht mehr alleine an diesem sogenannten Inzidenzwert festmachen soll, sondern 35. Und dann hieß die Gegenrede, das macht keinen Sinn, das so zu machen, denn je mehr getestet wird, desto höher steigt diese Zahl. Jetzt testest du und willst testen und willst alle testen. Explodiert dann die Zahl, oder warum ist es gerade bei uns eben nicht so, wie sie es gezeigt hat? Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann.
Genau, weil das meines Erachtens gesunder Menschenverstand mit sich bringt. Und wie gesagt, der Landkreis Böblingen war ja deswegen mit dem Inzidenzwert auf einem super Weg. Jetzt sind wir wieder ein bisschen hochgegangen, wissen wir, aber es liegt nicht an unserer Teststrategie, sondern liegt an den Pflegeheimen. Und wenn wir da halt dann Ausbrüche haben, wo dann nachher 90 bis 100 sind, dann gehen die Inzidenzwerte natürlich wieder hoch. Ist doch völlig logisch. Wenn ich teste, finde ich erstmal welche. Und das können wir auch bei uns sehen. Wir haben im Dezember angefangen zu testen. Im Dezember ist der Landkreis-Inzidenzwert, wenn man sich das anguckt, wir haben das genau ausgewertet, ist der gegenüber dem Bundesdurchschnitt erstmal gleich geblieben, sogar ein bisschen angestiegen. Also wir waren quasi auf einem Plateau. Der ist nicht runtergegangen wie alle anderen. Aber es war nur ein oder zwei Wochen. Und dann ist er schlagartig runtergegangen. Warum? Ist klar. Wenn ich teste, finde ich erstmal Menschen. Aber wenn ich die frühzeitig finde, dann entferne ich die aus der Infektionskette. Wir wissen ja, dass jeder Infizierte im Schnitt 5 bis 25 Menschen ansteckt, je nach Infektionslage. Und die muss ich ja dann rechnen. Das ist ja ein lächerlicher Blick zu sagen, wenn ich viel teste, dann bleiben die Zahlen hoch. Und das ist einfach, das Einmaleins des gesunden Menschenverstand sagt einem doch schon, dass das Quatsch ist.
Und immer wieder hört man es in irgendwelchen Diskussionen oder am besten noch in sozialen Medien, in den Foren.
Genau.
Ah ja, ist ja klar, ihr habt ja mehr getestet, deshalb gehen die Zahlen wieder hoch.
Das höre ich auch von Politikern. Und
Trump hat es ganz oft gesagt.
Genau. Gut, da brauchen wir, glaube ich, jetzt glücklicherweise nicht mehr drüber diskutieren, dass seine Pandemiebekämpfung nicht die beste war. Aber es ist ja logisch. Also natürlich gehen die Zahlen erstmal einen Ticken hoch oder sie bleiben höher, weil ich natürlich aufgrund dessen ja Menschen finde. Das ist positiv, also den Inzidenzwert erhöhen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, das ist ein kurzfristiger Peak. Wie gesagt, wir testen ja jetzt schon seit 6, 8 Wochen. Deswegen sind wir einfach so besser. Deswegen ist der Inzidenz im Landkreis Böblingen auch deutlich niedriger als sonst was. Und dementsprechend ist es lächerlich, beziehungsweise ist es einfach wissenschaftlicher Humbug zu sagen, wer viel testet, findet viele Leute und deswegen bleibt der Inzidenzwert hoch. Dass man über den Inzidenzwert streiten kann, ob man den unter 35 kriegt, unter den Testbedingungen, die wir hier fahren, wenn wir wieder Kontakte hochfahren, bin ich auch der Meinung, das wird nicht funktionieren. Also deswegen die Reduzierung der 35, wenn man nicht jetzt fragen würde als Fachmann, war das politisch eine kluge Entscheidung, das war die vorsichtige Variante. Es ist offensichtlich, wenn wir jetzt die Schulen und alles wieder auffahren, werden die Werte steigen, weil es ist klar, wir haben mehr Kontakte, mehr Infektionen. Die Frage ist dennoch, das muss die Politik entscheiden, an was machen wir es fest? Wann machen wir wieder zu? Und ich glaube, wir sind inzwischen auf einem guten Weg, dass wir unsere Hochrisikogruppen, wegen denen wir das ja alles machen, wegen den Alten in dem Pflegeheim etc., die sind ja auf dem Impfungsweg jetzt schon auf einem guten Weg. Wir haben jetzt ja auch den Glück in den beiden Pflegeheimen. Zwei von denen im Landkreis Böblingen hatten die Erstimpfung schon. Und beide glücklicherweise ganz milde Verläufe. Das heißt, man sieht, die Impfung wirkt. Zwar noch nicht, die zweite Dosis hat gefehlt, dass es sich eben quasi die Weitergabe des Viruses nicht mehr möglich ist. Aber immerhin, das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Es reicht eine Impfdosis, damit ich mich quasi nicht mehr schwer erkranke, nicht mehr sterbe. Und sobald wir, glaube ich, deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten ein bisschen auf die Hospitalisierungszahlen, also wie viele Betten sind belegt, durchaus als dann ein Parameter jetzt weiterentwickeln uns anschauen. Mhm. Weil ich glaube, die Bevölkerung akzeptiert jetzt irgendwann das Thema nicht mehr. Also vor allem jetzt, gestern war das Wetter so gut. Also man hat ja gemerkt, die Leute gehen raus. Mhm. Und es, wie gesagt, wir hatten gestern oder vorgestern eine Diskussion mit Thekla Walker und mit Werner Dinkelacker, wo ich das auch gesagt habe. Wir wissen heute nach wie vor, die meisten Infektionen finden im häuslichen Bereich statt. Jetzt machen wir nicht auf, was passiert? Die Leute irgendwann tolerieren es nicht mehr, sie treffen sich dann abends wieder auf ein Bierchen, heimlich zu Hause, ohne Maske. Und dann stecken sie sich an. Mhm. Ich hätte lieber, die Leute gehen wieder zum Werner Dinkelacker in ein Hygienekonzept mit Abstand, mit Schnelltest vielleicht und trinken dort gemeinsam ihr Bier. Da müssen wir hinkommen.
Das ist Gut.
Und das schaffen wir meines Erachtens nur mit vielen Bausteinen. Und das ist der Schnelltest eine. Und jetzt wirklich ganz wichtig, das ist eine Momentaufnahme, die sorgt nicht dafür, dass wir von heute auf morgen wieder feuerfrei haben. Das ist, glaube ich, das war auch der Kritikpunkt damals der Ärzteschaft im Kreis Böblingen. Und die haben wir immer uneingeschränkt geteilt, diese Argumentation. Und die ist auch ganz wichtig, nach wie vor immer zu betonen. Dieser Schnelltest ermöglicht nicht von heute auf morgen ein freies Leben, aber er hilft uns, die Inzidenzen niedrig zu lassen. Wenn wir ohne Test zum Werner-Dinkel-Acker ein Bier trinken gehen, und da ist ein Superspreader dabei, wir sitzen da alle in dem Raum ohne Maske, dann haben wir am nächsten Tag 50. Und den hätten wir nicht durch den Schnelltest, weil den hätten wir, bevor er reingeht, rausgefischt.
Also diese Biergeschichte finde ich sehr gut.
Besser ist das. Mit Schnelltest. Besser.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
So, wenn wir schon mal bei einem Weltklasse-Apotheker sind, dann kann ich jetzt mal eine Frage beantwortet haben, die mir schon mein ganzes Leben irgendwie mich plagt, nicht mein ganzes, aber seitdem ich vielleicht zu 16 bin oder so. Lieber Björn, wenn ich jetzt dann irgendwann mal wieder rausgehen kann und feiern in meiner Jugendlichkeit, also sagt man sowas, meine Jugend, dann wird es bestimmt auch den einen oder anderen Abend geben im Sommer, bei dem man vielleicht einmal ein Glas zu viel trinkt und dann geht man nach Hause. Ist es dann besser, sich ein Aspirin vorm Schlafengehen reinzuhauen oder nächsten Morgen erst und dann um die Kopfschmerzen zu bekämpfen?
Also auch da gibt es eine Lösung, die wir entwickelt haben, wo wir Studenten waren.
Natürlich.
Der schwäbische Tüffler, ein netter Studienkollege von mir, liebe Grüße, der ist inzwischen in Frankfurt. Haben wir gemeinsam mitentwickelt, Katerkiller hieß das. Inzwischen haben wir die Markenrechte verloren, aber ein großer Konzern hat gegen ihn geklagt und er musste es umtaufen. Jetzt heißt es Reboot. Ist eine Elektrolytmischung, die wir entwickelt haben, speziell dafür. Die trinkt man abends, bevor man, also unsere Idee war immer so, und wir das im Studium getestet, quasi bevor man Party machen geht, sich dieses Pulver in einer Halbliterflasche auflösen und aufs Kopfkissen legen, dass wenn man ins Bett dann abends fällt, auf diese Flasche drauf fällt und sich dran erinnert, oh, die muss ich jetzt noch trinken. So, und dann am nächsten Morgen auch nochmal. Das Aspirin am Abend oder am Vorabend, am Tag davor oder am Morgen zu nehmen, da gibt unterschiedliche Meinungen. Also bei mir bringt es abends gar nichts, ich muss es am nächsten Tag nehmen. Scheint, da gibt es jetzt keinen wissenschaftlichen, also wir haben auch keinen Selbstversuch gestartet, der jetzt uns zu einem Ergebnis geführt hat, wo wir sicher sagen konnten, das ist vor oder besser. Aber diese Elektrolytlösung, letztendlich das ist der Katerfrühstück. Also das ist auch der Grund, warum wir dann morgens den Rollmops essen oder dieses saure Gurkenzeug. Weil uns fehlen, wir wissen, der Alkoholdehydrogenase, der Abbau braucht wahnsinnig viel Elektrolyte. Mhm. Und wenn ich das schon abends mache, dann habe ich deutlich weniger Hangover. Mhm. Und das ist quasi die Idee. Also eigentlich müsste ich den Rollmops abends noch. Deswegen kriegt man auch manchmal so einen Heißhunger. Ich weiß nicht, wie du es kennst. Wir waren dann früher immer nachts um zwei noch bei McDonald's und haben uns einen Burger reingezogen. Das kommt genau daher, oder die Pommes mit dem vielen Salz. Mhm. Also das ist nachweislich wirklich so, das ist das Wichtigste, was man eben machen kann. Und das Zweite ist wirklich, was man noch machen kann, ist das Problem eigentlich beim Alkohol, der greift sehr stark die Magenschleimhaut an. Deswegen bin ich auch kein Fan vom Aspirin, weil das reizt noch mal mehr die Magenschleimhaut. Der zweite Tipp vom Experten, wenn man richtig saufen gehen will, ist den Magenschutz, also das Omeprazol oder Pantoprazol am Vorabend. Also sprich vor dem Abendessen Omep einwerfen, dann hat man auch den deutlich wenigeren Hangover. Das ist meine Empfehlung schon seit Studienzeiten. Man braucht Omeprazol, lieber Ibuprofen nehmen und den Katerkiller. Und dann ist man safe und am nächsten Tag wieder fit.
Kann man da auch was essen, was ganz Normales, ich weiß nicht, eine Suppe oder was nehme ich da, wenn ich Omidings nicht habe?
Klar, als Amateur kann ich auch eine Suppe essen, aber als Profi ist alles frei verkäuflich, Arzneimittel. Kriegst du bei deinem Apotheker des Vertrauens Omeprazol frei verkäuflich, Ibuprofen frei verkäuflich. Und letztendlich Reboot heißt das Ding inzwischen, gibt es inzwischen von vielen Herstellern, solche Katerkiller oder Elektrolytmischung. Man kann letztendlich auch diese Elotrans, Oralpedon, das sind diese Mittel gegen Durchfall, da habe ich ja das gleiche Prinzip, ich verliere sehr viel Elektrolyte und muss diesen Elektrolythaushalt wieder auffüllen.
Aber es wäre doch clever, dieses Reboot nicht nur an Apotheken zu verkaufen, sondern vielleicht gleich so einen Handelsvertrieb zu machen mit Kneipen. Die haben neben ihrem Hefeweizen noch ein Reboot und sagt, kommt ab 5. jetzt wird es Zeit, dass du das auch noch mit nach Hause
bringst. Genau. Also prinzipiell waren wir damals in der Idee, aber damals hatten uns einfach noch das Vitamin D gefällt, sowas zu vertreiben. Also jetzt heute natürlich wäre das sicher noch meine Idee, aber
Zukunftsprojekt.
Genau. Also funktioniert definitiv. Es gibt auch große Getränkehersteller, die auf dieses Thema anspringen und sich da beschäftigen. Und wie gesagt, wissenschaftlich absolut nachgewiesen, diese Elektrolyt-Geschichte funktioniert und macht deutlich. Und wir wissen es ja alle, je älter wir werden, desto länger dauert die Rekonvaleszenz eines solchen über die Stränge Schlagens. Zumindest bei mir. Also weiß nicht, wie es euch geht.
Dödel, du bist echt ein schlauer Mensch, aber selten habe ich so eine kluge Frage von dir gehört.
Ja, das war super, oder? Ja, vielen Dank. Da trinken wir, wenn wir uns älter sind, sind auch mal zwei oder drei Reboots vorm Einschlafen.
Wobei, genau, also wir haben schlecht, bei uns in der Apotheke.
Die Blase. Das ist uns oft aufs Klo, das ist ja wieder.
Nee, eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, der Alkoholabbau verbraucht wahnsinnig viel Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mhm. Also ich muss meistens morgens nie auf die Toilette, wenn man richtig getrunken hat, selbst wenn man viel Bier getrunken hat. Das ist eher abends. Also das ist nicht der Punkt. Dieser halbe Liter ist, der ist Gold wert. Und das Entscheidende ist, das nicht am Morgen zu machen, sondern eben bevor ich quasi ins Bett gehe, dass der Körper Zeit hat, das sich schon zu regenerieren.
Vielen Dank, Dr. Björn Schindler.
Tausend Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.